Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Herzlich willkommen im Studio Blau Gelb. Kurz und knappe Anmoderation. Wir freuen uns, dass er da ist. Eintracht Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel. Hi.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass du es geschafft hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Die Transferperiode ist ein Riesenthema. Der Saisonstart ist ein Riesenthema. Es gibt ein paar Themen, die wir hier zusammen abfrühstücken müssen und wollen da gleich mal loslegen. Transferperiode ist jetzt gut eine Woche, 10 Tage her. Wie hast du sie für dich erlebt, abgeschlossen? Wie platt warst du auch danach, nach so einem Riesenumbruch?
Ja, es war schon sehr zeitintensiv. Also über 30 Transferbewegungen sind ja auch nicht die Normalität und sollte auch die nächsten Jahre nicht die Normalität sein. Trotzdem mussten wir gewisse Strukturen einfach einsetzen und deswegen war es schon sehr, sehr zeitintensiv und ich bin auch froh, dass jetzt der Deadline-Day war und man mal ein wenig durchschnaufen kann.
Du hast jetzt gerade von den Strukturen gesprochen. Das ist nach so einem schwierigen Saisonstart, wird das dann von mancher Stelle sofort wieder in Frage gestellt. Kannst du nochmal vielleicht genau erörtern für so Laien wie uns, was genau dahinter steckte, was genau der Plan war? Die Langfristigkeit wird immer wieder betont zum Beispiel.
Na, erstmal seid ihr beiden ja keine Laien, also da macht ihr euch auch kleiner als ihr seid.
Tobi hat schon was drauf.
Das stimmt.
Ja, komm.
Nein, wir haben das ja auch schon oftmals thematisiert, dass wir weg von dieser Kurzfristigkeit hin zu mehr Nachhaltigkeit wollen, dass wir unseren Kader ein Stück weit auch verjüngen wollen. Wir waren die zweitälteste Mannschaft im letzten Jahr, dass wir auch an der Gehaltsstruktur natürlich etwas angepasst haben, dass wir die Kadergröße etwas reduziert haben. Am Ende sind wir trotzdem ein bisschen größer geworden, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir wollten eigentlich eher Richtung 25, 26 Spieler gehen. Letztes Jahr waren wir 31. Jetzt sind wir aber 28, aber das war auch den beiden Kreuzbandrissen geschuldet, die uns leider während der Vorbereitung schon arg getroffen haben, mit Sidi und mit Tino, die beide gut drauf waren zu dem Zeitpunkt und deswegen noch die beiden weiteren Verpflichtungen dann getätigt haben. Aber insgesamt, wie ich es anfangs schon gesagt habe, ist das, glaube ich, nicht die Normalität, eine solche Vielzahl an Bewegungen zu haben, aber in diesem Falle war sie alternativlos.
Und wie würdest du den Kader jetzt bewerten, so wie er Stand 1.9. ist?
Ja, das habt ihr ja letzte Woche schon in eurem Podcast gemacht, habe ich mir natürlich angehört.
Wir für uns natürlich, ohne irgendwelche Ahnung zu haben, aber jetzt kommst du der Kopf dahinter.
Ja, schon ein Stück weit ausgewogener als letztes Jahr, hoffentlich auch besser. Wird ja gerne auch mal nach 4 Spieltagen schon gefühlt ein Fazit gezogen und gesagt, der ist eingeschlagen, der ist nicht eingeschlagen. Da müssen wir alle ein bisschen, glaube ich, Geduld mitbringen, weil einen Transfer schlussendlich zu bewerten, das kannst du am Ende von der Saison machen, wenn du auch den Tabellenplatz dann kennst. Und ja, auch wenn der Start, und da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden, natürlich wir uns den auch anders vorgestellt haben, bin ich trotzdem noch zuversichtlich, dass wir am Ende unsere Ziele erreichen werden.
War denn der Umbruch letztlich der Hauptgrund dafür, dass euer Start so in die Binsen gegangen ist?
Ein Grund mit Sicherheit. Wir hatten es natürlich alle erhofft, dass wir uns trotz des Umbruchs schneller finden, schneller punkten. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf den Umbruch zurückführen, weil wenn wir ehrlich sind, wir hatten einen Totalausfall die Saison und das war das Spiel in Köln. Ich glaube, bei dem Spiel lag es auch nicht am Torwart. Und wenn man sieht, dass von 10 Spielern 7 aus der letzten Saison auf dem Platz gestanden haben, dann wäre es mir zu einfach, das auf den Umbruch zu schieben. Aber klar, es ist ein Grund, aber es sind auch noch nicht so die Abläufe da, dass wir wirklich alle gemeinsam angreifen, dass wir alle gemeinsam verteidigen. Wir sind die fairste Mannschaft der Liga. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 gelbe Karten die Saison erst bekommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier ständig die Leute umtreten, ne? Aber dieses Aggressive, dieses Emotionale, das, was wir aus der letzten Saison kennen, dass wir uns in jeden Ball reinschmeißen. Das haben wir nicht in allen Phasen des Spiels bisher drin gehabt. Und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Aber ja, wie ich es anfangs schon gesagt habe, ich bin trotz allem noch zuversichtlich. Aber eins ist auch klar, das müssen wir jetzt schnellstmöglich hinbekommen.
Der Trainer hat schon eine gelbe Karte davon, glaube ich, bekommen. Und warst du nicht letzte Saison auch einmal gelb gesperrt?
Nee.
Aber fast, ne? Du und Marc, glaube ich. Fitze.
Ja, Marc hatte 3 und ich habe 2.
Okay.
Also das, ab 4 ist man ab ja als 4, offizieller genau, gesperrt. Ja. Also, beziehungsweise als Trainer oder Geschäftsführer, Sportdirektor.
Kann ja noch werden. Emotionen waren Stichwort. Ihr habt am letzten oder am vorletzten Transfertag auch nochmal Emotionen dazugepackt, auch mit Sebastian Polter, auch Paul Jäckel auf seine Art und mit seiner Erfahrung. Sind die beiden nochmal richtig entscheidend dann am Ende, um die Mannschaft Stand jetzt auch bewerten zu können?
Ja, der Kader steht jetzt zumindest. War ja vorher immer noch Spekulation, wer kommt noch, wer geht noch. So, das ist jetzt der Kader, mit dem wir bis in die Winterpause gehen. Dann wird es aber auch keine 8 Transferbewegungen mehr geben. Also es ist größtenteils jetzt der Kader, dem wir unser Vertrauen schenken, von dem wir auch überzeugt sind. Und klar haben wir auch die ersten Spiele oder die Vorbereitung alles zusammen nochmal analysiert. Und ich glaube einfach, dass uns schon ein Stück weit diese Emotionalität gefehlt hat. Und Polti steht ja für Emotionen. Ich glaube, das ist einfach ein Typ. Ich meine, ich kenne ihn selbst noch von Union, ein sehr, sehr guter Stürmer, wo wir auch schon Anfang der Vorbereitung den ersten Kontakt hatten, aber war auch relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht auf Schalke zugehen sollten, weil das war dann nochmal eine andere Gehaltsregion, was er dort bekommen hat. Und ja, deswegen, als er seinen Vertrag dort aufgelöst hat, ging es eigentlich relativ schnell mit Polti und Paul. Ja, war klar, dass wir noch einen Innenverteidiger auch rein quantitativ dazunehmen wollen, weil wir für die Dreierkette nur 4 Innenverteidiger haben oder beziehungsweise hatten. Haben natürlich immer, das habt ihr uns ja auch verfolgt, immer einen Linksfuß irgendwo gesucht, aber ist dann auch nicht immer so einfach, die Theorie dann in die Praxis umzusetzen, beziehungsweise das Anforderungsprofil auch immer zu 100% zu finden. Wir wollten dann noch auch aufgrund des Saisonstarts einen erfahrenen Spieler haben für die Position. Und da war es mir dann im Endeffekt auch egal, ob er Rechtsfuß oder Linksfuß ist, weil wenn du die Qualität eines Paul Jäckel bekommen kannst, dann solltest du nicht allzu lange warten.
Jetzt habt ihr auch betont bei der Verpflichtung der beiden, dass es da auch viel um Mentalität, Emotionalität, hast du gerade schon gesagt, geht. Es sind jetzt im Sommer Spieler wie Anthony Uja oder Sebastian Griesbeck gegangen, die sowas mitgebracht haben. Habt ihr das am Anfang bei der Kaderplanung vielleicht ein bisschen unterschätzt sogar, dass das ein bisschen fehlt?
Nee, würde ich nicht sagen. Also wir haben ja auch Typen dazu verpflichtet oder auch gehalten aus der letzten Saison. Ich meine mit Ermin, dann haben wir einen Sven Köhler verpflichtet, wir haben Robin Krause gehalten, wir haben mit Fabio Kaufmann verlängert. Aber klar waren Toni und auch Griese Typen für die Kabine, auch wenn sie nicht gespielt haben, die Jungs gepusht haben. Und vielleicht hat doch der ein oder andere oder 1-2 gefehlt und ja, daraufhin haben wir dann mit Polti reagiert.
Das hast du gerade Paul Jäckel schon angesprochen. Es wabern ja dann immer viele Gerüchte durch die Gegend, gerade weil klar war, ihr sucht noch einen Innenverteidiger. Da wurde dann von Leuten wie John Anthony Brooks und so weiter geschrieben. Und man hört dann häufig auch Leute sagen, naja, warum greifen die denn nicht mal in ein höheres Regal? Oder mir hat irgendwann neulich jemand gesagt, die müssen auch mal ein bisschen Mut haben, den Leuten Geld zu bezahlen. Ich gehe dann auf diese Diskussion ein, aber mir wäre es lieber, wenn du mal einfach mal erzählst, was du auf sowas entgegnen würdest. Weil ganz so einfach ist es ja dann wahrscheinlich nicht.
Nee, ganz so einfach ist es nicht, weil die Jungs einfach aus einer Gehaltsrange kommen, beziehungsweise auch Forderungen haben, die wir einfach aktuell nicht stemmen können. So ehrlich müssen wir sein. Und krieg ja auch immer von euch oder von diversen Leuten teils auch Privatnachrichten geschickt. Ja, warum holst du nicht einen Brooks oder einen Hack oder einen Benkovic oder wen auch immer? Meistens ist es so, dass all die Namen, die mir irgendwo zugespielt werden, mit denen haben wir uns alle beschäftigt. Da haben wir vielleicht auch mal lose angefragt. Aber das ist, ja, kriegst du vielleicht einmal von 100 so einen Spieler. Und es ist einfach in der aktuellen Situation unfassbar schwierig, einen so gestandenen Spieler mit so einer Vita hier nach Braunschweig zu bekommen. Das ist, ja, gelingt dir vielleicht auch mal mit Benkovic damals oder letztes Jahr mit Bicakcic, wobei der ja schon mal hier war und das mit Sicherheit auch noch ein großes Plus für uns war, aber es ist einfach in der Form sehr, sehr schwierig.
Bei Benkovic war es doch am Anfang auch so, dass der abgebende Verein auch noch große Teile des Gehalts übernommen hatte. Das wäre ja jetzt nicht mehr der Fall. Er ist irgendwie vertragslos, korrekt?
Genau.
Aber trotzdem nicht darstellbar, weil einfach die Gehaltsanforderung viel zu hoch ist.
Ja, und irgendwo haben wir auch unsere Struktur. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass wir irgendwo einen Höchstsatz haben und sagen, darüber gehen wir nicht. Aber wir haben unsere klare Struktur, was unsere Top-Verdiener eben, in welcher Range die verdienen können, was wir uns auch leisten können. Mhm. Und wenn die da 200-300% drüber sind, dann wird es schwierig.
Hast du das schon mal erlebt in deiner Karriere, dass so ein aus den Fugen geratenes Gehaltsgefüge so eine Mannschaft auch kaputt machen kann?
Ja, es ist ja auch noch nicht so lange her, dass ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Und in der Kabine, die Jungs reden ja auch untereinander, auch wenn sie dann vor mir sitzen, sagen, nee, das bleibt natürlich unter uns.
Und klar.
Wird auch nicht immer ganz die Wahrheit mit Sicherheit gesagt, aber so grob reden man da schon untereinander drüber.
Ja, muss aber schon im Rahmen sein alles, oder? Weil sonst entstehen Unzufriedenheiten.
Ja, klar.
Und das kann ich auch schon gut nachvollziehen, dass man da dann sagt, nee, komm, ist nicht, dann Benko, schraub nochmal 80% runter von deinem Gehaltswunsch, dann können wir nochmal sprechen.
Ja.
Also wenn das hier bei uns nochmal richtig gut läuft, ne, dann würden wir vielleicht auch noch so einen kleinen extra Topf hier ansetzen, so einen Benkovic nochmal zurückholen. Vielleicht auch mit
du hier schon alle imaginär hast unterschreiben lassen auf
unserem unter Tisch. Anderem Thor Helgason. Und da kommen wir, kommen wir jetzt zu dem Thema, das offensichtlich auch alle Fans bewegt. Wir haben ja bei Instagram auch eine Umfrage gemacht, welche Person sie am meisten besprochen haben wollen. Und im Prinzip 70%. Was ist mit Thor Helgason? Warum ist er nicht gekommen? Nimm uns doch mal mit, wie du uns mitnehmen kannst, warum vielleicht dieser Transfer dann am Schluss doch noch gescheitert ist.
Wie viel Zeit haben wir?
Unbegrenzt, für dich bis morgen.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass ja, das mich schon ein Stück weit bewegt hat, dass wir es nicht geschafft haben, ihn wieder herzuholen. Wir haben nach dem Deadline-Day, war ja dann um 20 Uhr Feierabend, sie haben zu dem Zeitpunkt noch trainiert, haben dann, glaube ich, um Mitternacht noch fast ein einstündiges Gespräch geführt. Ja, mir tut der Junge unfassbar leid, muss ich echt sagen, weil der sich wirklich zu 100% hier für die Eintracht auch committed hat. Ja, und natürlich auch für uns, weil ich glaube, Thor mit seiner Art zu spielen und seiner Persönlichkeit auch schon gut getan hätte. Aber es war einfach so, dass wir kurz zusammengefasst die Kaufoption im Mai einfach nicht stemmen konnten. Das haben wir gemeinsam mit Wolfram Benz, aber auch gemeinsam im Aufsichtsrat einfach entschieden, dass wir diese Summe, die im Gesamtpaket, da steckt ja noch ein Gehalt dahinter und so weiter, einfach im siebenstelligen Bereich gewesen ist, dass wir das einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht stemmen können. Und dann ging es eben in die Verhandlungen mit Lecce, die sich so ein bisschen ist gut, ziemlich stur gezeigt haben in all den Telefonaten, egal ob es per Handy oder Teams war, über Video, sich nicht von ihren Forderungen bewegt haben. Erst hinten raus, wo dann nochmal auch eine mögliche Leihe ein Thema war, woraufhin ich dann auch nach Italien gereist bin, weil mir ist immer wichtig, auch den Leuten face-to-face gegenüber zu sitzen, gerade wenn du sie eben nicht kennst. Ich meine, in Deutschland kenne ich mittlerweile jeden Geschäftsführer oder Sportdirektor, aber in Italien eben nicht. Und deswegen war es mir persönlich auch nochmal wichtig, mit Herrn Covino persönlich auch zu sprechen. Und es war auch ein ganz, ja, ich will nicht sagen angenehmes Gespräch, aber ein okay Gespräch, wo es klar war, dass das am Ende nur eine Leihe ohne Kaufoption auch gewesen wäre. Und das ja dann auch irgendwo für Thor nicht zufriedenstellend war, weil er gesagt hat, ich möchte zumindest, dass ihr eine Option habt, dass wenn ich hier durch die Decke gehe, und ich glaube, dass wir alle davon überzeugt gewesen sind, dass er wahrscheinlich gerade im zweiten Jahr, wo er bei uns ist, nochmal den nächsten Schritt macht, dann will ich zumindest, dass ihr die Möglichkeit habt, mich zu kaufen. Und das haben sie am Ende uns leider nicht eingestanden. Deswegen war es auch am Ende hin, ganz zum Schluss, ich rede jetzt von den letzten Tagen, auch kein finanzielles Thema, weil es dann nur um eine Leihgebühr ging, aber sich dann eben Lecce nur auf das eine Konstrukt eingelassen hat, Und das kann ich dann auch irgendwo verstehen, dass das für den Jungen dann eben nicht in Frage kam.
Aber so hat die Geschichte ja letztlich keinen Gewinner, oder? Also Thor Helgason ist, soweit wir wissen, nicht mehr im Kader dabei, rausgestrichen, oder?
Das ist auch meine Information. Also wie gesagt, das Telefonat, was ich dann auch nach dem Deadline-Day mit ihm geführt habe, war aus dem Mannschaftshotel heraus, weil sie am nächsten Tag ein Spiel hatten. Also er sollte dann im Kader stehen. Am nächsten Morgen habe ich dann auch gelesen, dass er von der Spielberechtigungsliste runtergenommen worden ist. Ja, ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar.
Aber wie lief der letzte Tag dann ab? Ihr habt ja bis zum Ende an um ihn gebuhlt. Also was ist da noch passiert?
Ja, eigentlich haben wir gehofft, dass vielleicht noch eine späte Einsicht von seitens Lecce kommt. Also ich habe nochmal auch gerade am letzten Tag nochmal nachgeschaut. Wir haben dann auch wirklich, ich glaube, im August 8, 9, 10 verschiedene Angebote dorthin geschickt, über dann einen Kauf, eine Leihe mit Kaufoption, dann am Ende auch eine Leihe ohne Kaufoption, wo wir auch irgendwo dann in den sauren Apfel gebissen hätten. Aber klar, hinten raus hat man so ein bisschen noch auf eine Einsicht auch von Lecce gehofft, aber die kam dann bis zum Schluss nicht, also sie sind stur geblieben und ja, wie ihr gesagt habt, schade, glaube ich, für alle Parteien.
Das heißt, nicht mal die Leihe ohne Kaufoption war dann für Lecce.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Noch? Nein. Aber hast du das mal erlebt vorher in deiner, ich meine, deine Managerlaufbahn ist noch relativ jung, aber auch als Spieler, dass ein Spieler sich auch so zu einem Verein committet, hast du gerade gesagt, also dass er wirklich im Grunde ja mehr oder weniger mitverhandelt und euch sagt, ich will, dass ihr danach auch eine Kaufoption habt, damit ich möglicherweise noch länger bei euch bleiben kann. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, ja, ich komme jetzt noch mal ein Jahr und dann hoffe ich, dass ich abgehe und dann gehe ich irgendwo anders hin. Hast du das schon mal erlebt?
Nee, also in der Form, wie du es gesagt hast, ich bin ja auch noch relativ neu in dem Geschäft, aber habe ich noch in der Form noch nicht erlebt, aber spricht ja auch irgendwo für den Jungen, weil das ist einfach ein toller Junge. Also fußballerisch, glaube ich, haben wir letztes Jahr die Rückrunde gesehen, zu was er imstande ist. Aber auch menschlich, das ist ja auch nie ein Junge, der jetzt irgendwo mal sich, mal blöd gesagt, man liest ja immer auch wegstreiken oder was es da heutzutage alles für Sachen gibt. Aber bei Thor ist so, der will zwar zu uns, spielt dann die Testspiele für Lecce. Ich habe mir die alle reingezogen, auch wenn er nur 15, 17, 20 Minuten gespielt hat. Aber die hat er sensationell gut gespielt. Und das zeigt ja auch irgendwo, was es für ein toller Charakter ist, dass er, auch wenn die Situation für ihn dort noch so aussichtslos erscheint, dass er da mit vollem Ehrgeiz dabei ist und ja, sich dann auch in der Phase nicht hängen lässt.
Jetzt haben wir über Instagram natürlich gefragt, beziehungsweise die Leute aufgefordert, uns mal Fragen zu stellen. Mhm. Leo hat es gerade schon gesagt, 70% drehten sich um Thor Helgason. Und da kam natürlich auch die Frage auf, wie ist es denn im Winter? Ist das nochmal eine Idee oder ist das jetzt auch einfach zu früh, das zu sagen? Weil ich meine, ihr habt ja auch andere Leute im Kader, die jetzt auch sich zeigen möchten und sich zeigen sollen und die ihr ja auch aus einem bestimmten Grund geholt habt.
Ja, das wird man sehen, was im Winter ist. Aber ich verfolge ja euren Podcast und ich habe ja auch, ich glaube, du hast ihn mit Lars letzte Woche gemacht. Da habt ihr ja auch gefragt, warum wir denn eben nicht einen ähnlichen Spielertypen wie Thor hierher geholt haben. Wie gesagt, was im Winter ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil bis dahin 4 Monate im Profifußball ist eine verdammt lange Zeit. Aber wir sind einfach der Überzeugung, dass wir jetzt auch schon Spieler haben, die in diese Rolle einfach reinwachsen müssen. Also ich meine, man erinnert sich ja einfach immer nur an den Tor aus der Rückrunde, wo er sensationelle Leistung gebracht hat, wo er am Ende gegen Fürth noch das Tor schießt, das entscheidende Tor zum Klassenerhalt gegen Wiesbaden, was natürlich allen Leuten im Kopf ist. Aber wenn man ehrlich ist, hat Thor auch eine Zeit gebraucht, um sich hier anzupassen. Also klar, der ist gestartet wie eine Rakete mit dem
Pauli
Tor,
Pauli,
genau, ja, den Torjägen St. Pauli. Aber wenn man sich danach mal an die Spiele erinnert, in Hertha BSC Berlin, wo er einen Querpass spielt, wo ein Tor passiert, wo er einfach auch diese Zeit gebraucht hat, um sich an die zweite Liga zu gewöhnen. Und diese Zeit, ja, haben wir jetzt aktuell natürlich nicht mehr mit dem aktuellen Kontostand oder Punktestand, aber trotzdem bin ich überzeugt, dass wir Jungs in unseren Reihen haben, die anders spielen als Thor und trotzdem diesen Übergang, sagen wir mal, von Defensive in die Offensive schaffen können und die einfach diese Adaption an die zweite Liga schaffen können. Also da rede ich von Sidney Rebiger zum Beispiel, der ein unfassbares Potenzial hat, Max Marie, auch wenn es ein Stück weit eine offensivere Position ist, von Niklas Tauer, ja, da muss jetzt einfach auch der nächste Schritt kommen. Ich meine, den haben wir ausgeliehen und das ist jetzt auch nochmal eine Chance für ihn, dass da einfach eine Position frei ist. Wir haben Robin Krause, wenn du es eher defensiv gestalten willst. Also wir haben da schon Jungs, ich hoffe jetzt, ich habe jetzt keinen vergessen, aber wir haben schon Jungs, natürlich Walid Olcik, der natürlich ihn schon ein Stück weit am nächsten kommt, der
vom Profil her, meinst du?
Ja.
Ja, ich fand immer Olcik von der Draußensicht eher noch ein Stück weit offensiver ausgerichtet.
Er ist offensiver und man hat natürlich auch bei dem Gegentor in Köln gesehen, dass es natürlich ein Stück weit, das war ein sorgloser Pass, den du so in der zweiten Liga nicht spielen darfst. Aber das ist Lernprozess für ihn und der Junge hat unfassbares Potenzial. Und auch wenn es ein Stück weit offensiver ist, ich meine, wir haben letztes Jahr auch mit einem Sechser und zwei Achtern gespielt. Mit Fabio auf Acht, der Tiefgänger war und Thor, der eher der Verbindungsspieler war. Und ich traue das Walid auch schon zu, auch wenn es vielleicht ein Ticken offensiver ist, aber diese defensive Verlässlichkeit, die lässt sich ja auch trainieren, wenn er tagtäglich mit uns trainiert, sich an die zweite Liga gewöhnt und deswegen ist er einer von 3, 4, 5 Spielern, denen wir diese Position zutrauen und jetzt liegt es einfach auch an den Jungs, diese Chance zu nutzen, zuerst mal bis zum Winter und dann schauen wir weiter.
Vielleicht noch ein letztes Mal, dann höre ich auf mit Helgason. Wie seid ihr beiden denn auseinandergegangen?
Ja, also wie gesagt, nach dem Gespräch, nach dem Deadline-Day hatten wir noch einmal telefoniert und ich bin eigentlich mit vielen Spielern auch, die uns im Sommer verlassen haben, im Austausch. Also mir ist auch immer wichtig, das eine ist ja immer die Seite des Fußballers, aber auch der Mensch dahinter, das ist immer wichtig, auch jetzt für Nilo, wo wir auch mal mit ihm sprechen oder mal mit dem Berater sprechen, ihn vielleicht auch mal einen Tipp geben. Mein Heiner Backhaus ist ja im Fußballlehrerlehrgang mit Marc Fitzner. Ja. Also es sind alles so Dinge, wo wir eigentlich auch mit vielen Jungs, die uns verlassen, ist mir auch wichtig, im guten Austausch einfach bleiben. Es gelingt ja nicht mit jedem, aber mit dem Großteil der Spieler und so werde ich auch mit Thor weiter in Kontakt halten.
Okay. Ist das auch ein Stück weit Arbeit für die Zukunft? Weil ich meine, die Spieler unterhalten sich ja auch untereinander, ne? Wenn man weiß, okay, da wird sich gekümmert.
Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass man immer offen und ehrlich mit den Jungs umgeht. Und manchmal ist so vielleicht ein hartes Feedback oder dass man sagt, okay, du musst jetzt den Verein verlassen. Das sind ja keine angenehmen Gespräche. Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal mit Kiwi unterhalte, das sind ja dann Gespräche, die schon im Winter stattgefunden haben, wo Daniel und ich mit ihm gesprochen haben und gesagt haben, okay, der Weg wird im Sommer für dich hier enden und dann wissen die Spieler Bescheid. Und ich glaube, dass alle, und so war das Feedback, gesagt haben, dass es im ersten Moment wehgetan hat, aber dass sie diese Ehrlichkeit schon geschätzt haben und dass sie, glaube ich, auch nicht alltäglich, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass sie jetzt nicht gang und gäbe im Profifußball ist.
Musstest du das auch erst lernen in deiner Tätigkeit, eben diese Klarheit und auch dann Härte, die dazugehört, auch zu teils ehemaligen Mitspielern noch zu auszustrahlen.
Ich habe mich so ein bisschen an die Gespräche erinnert, als ich auf Spielerseite war und wie ich damals die Sachen übermittelt bekommen habe. Und dass ich genau das, was ich eben gesagt habe, auch am Anfang scheiße fand. Aber hinten raus, so wenn du mal drüber nachdenkst, schon gewertschätzt habe. Dass ich glaube, ein ehrliches Feedback tut manchmal weh, aber hinten raus hilft es dir einfach, frühzeitig auch Planungssicherheit zu haben und sich dann auch nicht noch irgendwie hoffen, na, vielleicht wird doch mein Vertrag verlängert, sondern einfach Vollgas voraus. Trotzdem, und das haben alle Jungs gemacht, wirklich alle Jungs gemacht, die Rückrunde, obwohl sie wussten, das war ja auch so eine Überlegung, was passiert, wenn du denen im Winter schon sagst, dass es im Sommer vorbei ist, lassen die sich hängen. Aber das zeigt ja auch wiederum, was es für Charaktere waren, sondern die haben alle wirklich bis zum letzten Tag durchgezogen.
Wir haben jetzt einmal die Transferperiode so ein bisschen rekapituliert. Lass uns mal noch den Rahmen ein Stück weit größer ziehen, ein Jahr zurückdenken so ungefähr. Da warst du noch Sportdirektor. Es hat sich in diesem Jahr unfassbar viel entwickelt. Wie hast du das denn für dich verarbeitet? Oder kommst du noch gar nicht dazu, weil ständig irgendwas Neues passiert?
Ja, so richtig Zeit drüber nachzudenken, was alles passiert ist, habe ich eigentlich gar nicht. Weil mit dem geschafften Klassenerhalt, wo bei allen Leuten eine Riesenlast abgefallen ist, hat für uns eigentlich die Arbeit wieder von vorne angefangen. Also jetzt eigentlich nutzen Leute in meiner Position eigentlich so eine Länderspielpause, um auch mal Urlaub zu machen, vielleicht die Zeit zu reflektieren. Ich sitze halt hier.
Ist doch auch eine Form von Therapie.
Ist das jetzt nicht besser oder wie?
Nein, aber die Zeit verging wirklich wie im Flug, wo ich es immer wieder sehe, ist, wenn ich meine Kinder sehe, wie schnell die groß werden, wie schnell so ein Jahr vorbei ist und du wechselst mal von der Krippe dann in den Kindergarten und denkst eigentlich, es ging wie im Flug. Aber es wird die Zeit kommen, wo auch ich auch mich noch mal ein paar Tage Urlaub klingt jetzt erstmal blöd, aber ja, schon mal ein paar freie Tage auch.
Workation heißt das jetzt bei uns. Ne?
Bei uns heißt das Workation.
Ja, du kannst einfach Workation machen. Du kannst vom Gardasee aus zum Eintracht-Training gucken. Zum Beispiel. Mal einen Livestream machen. Flo, oder? Machen wir einen Livestream.
Ja. Was sagt die Regie?
Gut, Daumen geht hoch.
So machen wir's.
Du machst ja auch den Management-Lehrgang noch vom DFB. Nimm uns da mal mit. Wie läuft der? Was passiert da? Was war bisher dein Lieblingsfach?
Boah. Ja, also der ist jetzt ungefähr, ist jetzt die Hälfte vorbei. Waren jetzt am Dienstag, Mittwoch in Frankfurt, haben uns da getroffen. Weiß gar nicht, ob wir sind ja hier unter uns.
Total. Ne?
Aber wenn du jetzt
Du bist der Einzige, der das guckt.
Es war echt schwierig. Also wir waren Ende Transferperiode. Oder die Transferperiode war vorbei und wir hatten dann Thema Transferwesen und haben einen fiktiven Fall durchgespielt, wie eine Gruppe in Brasilianer verkauft hat zum deutschen Verein und umgekehrt. Und da denkst du dir auch, jetzt hast du gerade damit abgeschlossen und jetzt fängst du wieder von vorne an. Aber so Thema, jetzt hat man noch Thema Lizenzierung und Schiedsgerichtbarkeit.
Oh, toll.
War ein bisschen trocken.
Klingt doch super.
Aber nein, es ist ein interessanter Lehrgang. Das meiste, muss ich allerdings sagen, lerne ich Learning by Doing, also im aktuellen Job. Das ist einfach so, aber wovon die Gruppe lebt und ist auch, glaube ich, beim Fußballlehrer so oder jetzt auch beim Management-Lehrgang. Das ist einfach der Austausch untereinander. Also tolle Leute dabei. Von Markus Thiele, Geschäftsführer vom SSV Ulm, wo man sich natürlich auch über die zweite Liga gut austauschen kann. Er hat jetzt Gott sei Dank seinen ersten, was heißt Gott sei Dank? Wir lassen die hinter uns, aber er hat jetzt seinen ersten Punkt geholt. Aber Gonzalo Castro, Daniel Beiderbeck, Referent von Sebastian Kehl, also wirklich eine coole Gruppe und ja, einfach auch viele Leute, die glaube ich die nächsten Jahre auf entscheidenden Positionen im Profifußball sein werden.
Habt ihr da auch schon mal einen Transfer ausgedengelt? Am Abendbrot oder an der Theke oder so? Wenn dann der offizielle Teil vorbei ist? Ich leite dir die Frage lange ein, damit du nochmal nachdenken kannst, ob da wirklich nicht mal einer gekommen ist.
Nee, aber ich wusste ja von Markus, dass sie zum Beispiel auch unseren Torwart ganz gut fanden. Das war zum Beispiel ein Thema.
Okay. Aber, ja.
Du hast jetzt gerade von Learning by Doing gesprochen. Gab es denn jetzt in deiner neuen Funktion schon mal eine Situation, bei der du als noch junger Manager voll auf die Fresse geflogen bist? Also bei der du dich verkalkuliert hast, vielleicht auch in einer Person getäuscht hast oder so und dann irgendwie jemand dich hat auflaufen lassen zum Beispiel?
Nee, aber du lernst eigentlich jeden Tag dazu. Aber das geht einem Praktikanten so und einem Geschäftsführer so. Mhm. Ich glaube, du musst dich jeden Tag weiterentwickeln. Und mit Sicherheit habe ich jedes oder jeder Transfer ist irgendwo eine neue Erfahrung. Das ist mal ein einfach abgewickelter Transfer. Aber jetzt auch, bestimmt wäre die Frage ja auch noch gekommen, so wie ich euch beiden kenne, war es auch schon ziemlich schwierig, einen Transfer von Youssef Amin nach Saudi-Arabien abzuwickeln. Also es war hinten raus eine ganz schön schwere Geburt. Und deswegen auf die Fresse geflogen würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber es kommt manchmal unverhofft.
Schreibst du dir denn so deine Lehren auf oder so etwas, dass du das auch nochmal da irgendwie so ein bisschen reflektierst und eine kleine Liste führst oder wie auch immer, dass du das nicht vergisst? Sowas bleibt alles im Hinterkopf und wird abgespeichert. Youssef Amin, du hast es ja glücklicherweise.
Gut, dass du es sagst.
Er versteht einfach was von diesem Podcast hier.
Ich habe jeden Podcast von euch geschaut.
Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, ob das gut oder schlecht ist vor allen Dingen. Weil wir sind natürlich auch hier einfach nur, naja, egal. Aber Youssef Amin, da seid ihr wahrscheinlich nicht so im Positiven auseinandergegangen wie mit Thor Helgason. Jetzt habe ich den Namen doch nochmal gesagt, tut mir leid, aber Youssef Amin, schwierig am Ende, oder?
Ja, schwierig, aber glaube ich für alle Beteiligten gut zu Ende gegangen. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass Youssef an sich ein ganz lieber Mensch ist, der auch hier letztes Jahr eine schwierige Zeit hatte, wenig gespielt hat und trotzdem immer Gas gegeben hat und nicht einmal gemuckt hat. Also der Junge hat immer Gas gegeben, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen und ist mit dem Wunsch dann oder als das Angebot kam, dann uns herangetreten, gesagt, dass er das gerne machen würde. So, das ist ja erstmal vollkommen in Ordnung, wo wir auch gesagt haben, okay, wir hören es uns an. Und dann ist die Geschichte leider nicht ganz so am Ende verlaufen, wie wir uns das, glaube ich, alle gewünscht hätten. Kurz zusammengefasst haben wir ihm auch erlaubt, nach Olympia zu fahren. Ich glaube, das ist was ganz Tolles, dass er da auch für den Irak Olympia gespielt hat. Danach haben wir ihm auch zugestanden, dass er zum Medizincheck nach Alicante war der damals von Al-Wehda, dass er da hinfliegt. Nur dann war das Problem, dass er halt nicht mehr wieder aufgetaucht ist. Und ich habe dann noch ein, zwei Mal versucht, ihn zu erreichen. Hatte auch zwischendurch dann den Berater gewechselt. Und ich glaube, dass er vielleicht einfach von ein, zwei Leuten, ich will nicht sagen, falsch beraten wurde, aber wo er vielleicht auf die falschen Leute ein Stück weit vertraut hat. Mhm. Das Gute war, dass ich im engen Austausch mit Joe Zinnbauer war, den Trainer, sodass ich immer auf dem aktuellsten Stand war. Und am Ende konnte der Junge auch, war ich sagen wir mal nicht der Alleinschuldige, weil wir waren uns mit dem Verein schon relativ früh einig, schon im Juli, eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Olympia noch lief. Nur in Saudi-Arabien läuft das ein bisschen anders. Sie müssen erst warten, bis das Ministerium grünes Licht gibt, damit das Geld fließen darf. Und dieses grüne Licht hat eben ein Stück weit länger gedauert. Und deswegen hatte ich auch sehr oft Austausch mit Joe, weil der auch gesagt hat, wenn er so bleibt, dann muss ich mit meinem dritten Torwart im ersten.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
ein Spiel spielen, weil es eben mehreren Spielern so ging, die, die dorthin wechseln wollten. Mhm. Deswegen wussten wir immer, woran wir sind. Wir wussten auch, dass der Deal zu 99,9% durchgeht, nur wir wussten eben nicht, wann er durchgeht. Mhm. Und deswegen ist es mir an der Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, dass das Jussi an sich eigentlich jetzt kein böser Junge ist oder der sich irgendwie weggestreikt hat oder Sonstiges. Also ich glaube, dass er am Ende, wie gesagt, auf die falschen ein, zwei Leute gehört hat, sondern er hätte einfach können wieder zurückkommen, hätte hier mittrainieren können, bis der Transfer am Ende durchgeht. Was ich nicht gut fand, ist, dass sie dann ohne Absprache mit uns ihn in ein Testspiel eingesetzt haben, weil das war für uns ein No-Go. Mhm. Und das habe ich den Leuten auch mitgeteilt, dass das in der Form nicht geht, weil wir reden ja auch von der Verletzungsgefahr, die so ein Deal dann am Ende auch zerstören kann. Und für uns ist das viel Geld. Deswegen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das habe ich den Leuten auch in aller Deutlichkeit mitgeteilt. Aber wir wollten, das habe ich auch der vereinseigenen Homepage schon gesagt, irgendwo den Deal nicht gefährden, weil es für uns einfach wichtige Einnahmen sind. Und deswegen sind wir auch dann froh. Jetzt wollte ich die Frage kurz beantworten, habe sie trotzdem ein bisschen länger gemacht. Aber es ist ja auch wichtig, dass die Leute die Hintergründe kennen.
Nee, ist doch super, da mal so tief auch einblicken zu können. Jetzt denkt man natürlich, diese 300 oder 350.000 Euro, wie viel es auch immer ist, könntest du sofort wieder verwenden in einen neuen Transfer. Ist das so einfach gedacht oder sind da noch Sachen im Hintergrund, die man bedenken muss? Eigenkapital vom Verein, das nochmal gefüttert werden muss zum Beispiel?
Ja, also von diesen, ohne jetzt die konkrete Ablösesumme zu nennen, ist es ja auch so, dass heutzutage, es gibt glaube ich kein oder wenige Transfers, die du tätigst, ohne eine Weitervermittlung drin zu haben. Sprich, wir müssen auch einen kleinen Prozentsatz noch an seinen alten Arbeitgeber, an Feyenoord Rotterdam, abgeben, da wir ihn dort ablösefrei bekommen haben. Genauso haben wir jetzt aber auch eine Weiterbeteiligung, wenn er hoffentlich in Saudi-Arabien durch die Decke geht, was ich ihm zutraue, weil diese Straßenfußballer-Mentalität, die er in sich trägt, ich glaube, die passt auch zu der Spielweise dort, wie dort Fußball gespielt wird. Da bist du jetzt nicht in taktische Zwänge, in taktischen Zwängen drin und musst denken, muss ich jetzt hier einschieben oder da vor, zurück, sondern da kannst du, glaube ich, relativ frei zocken.
Außer Jens Hertel übernimmt da vielleicht noch mal.
Das wäre ja für. Die sind gut gestartet. Die sind gut gestartet. Aber ja, also wie gesagt, genau deswegen hoffe ich, dass er dort durch die Decke geht, weil so haben wir auch eine Weitervermittlung bzw. Beteiligung. Aber wir mussten noch einen kleinen Prozentsatz an Feyenoord abgeben. Dann stecken da auch noch Berater dazwischen, die dann auch noch einen kleinen Teil vom Kuchen abbekommen wollen. Also bleibt nicht die komplette Summe am Ende bei uns übrig. Und wir haben ja auch schon, bevor der Transfer über die Bühne ging, weil wir eben wussten, dass er zu 99,9% durchgeht, auch schon davor in der Sommertransferperiode auch mit Walid Olcik, den wir auch für einen kleinen sechsstelligen Betrag geholt haben und auch kleinere Ablösesummen noch für Sidney Rebiger und Sanusi Bar bezahlt haben, sodass ich das am Ende auf dem Bierdeckel gerechnet, ungefähr ausgleicht.
Wie nimmst du denn Saudi-Arabien generell als Player wahr? Die drängen ja immer mehr auf den europäischen Markt. Auch große Transfers werden nach dorthin abgewickelt. Da entsteht schon was, oder?
Ja, also mich da auch, weil es mich einfach ein Stück weit auch interessiert hat, wie dort die Strukturen sind, mit Joe Zinnbauer auch länger drüber unterhalten. Also wir haben uns nicht nur über Youssef unterhalten, sondern allgemein auch über den Fußball dort. Es ist natürlich ein komplett anderer Fußball. Ne? Also die trainieren dann abends um 22 Uhr, weil da kannst du ja mittags nicht rausgehen. Das hältst du ja nicht aus. Ja. Also, aber ja, wenn du siehst, wer alles aus England oder Italien oder was auch immer dorthin wechseln, was dort auch teilweise für Gehälter gezahlt werden, das ist dann bei Al-Wehda leider nicht der Fall. Aber ja, ist schon Wahnsinn.
wenn wir über Finanzen und so weiter sprechen, ihr habt jetzt in der Sommerpause auch einen neuen Hauptsponsor dazu gewonnen. Das hat auch viel Euphorie geweckt bei vielen Fans, weil alle plötzlich dachten, jetzt ist auf einmal viel mehr Geld da und jetzt geht's nach vorne und man kann richtig Kohle ausgeben. Ist das denn tatsächlich so oder ist da am Ende, ich meine, Leo hatte das gerade mit dem Transfererlös schon ein Stück weit eingeleitet oder ist am Ende gar nicht so, dass der Goldtopf dann randvoll ist plötzlich?
Nee, der ist nicht randvoll. Mhm. Das muss man dann an der Stelle sagen und es hat auch irgendwo nichts mit Jammern zu tun. Aber wir konnten eben nicht diese Summe für Tor aufbringen, weil ich glaube, wir hätten ihn, jetzt fange ich schon wieder mit Helgason an.
Diesmal bist du gut.
Aber da siehst du ja, wenn wir es hätten tun können, hätten wir es gemacht. Aber es ging einfach nicht. Ich glaube, dass es ein toller Deal ist für uns mit der Bravo Group, auch diese Langfristigkeit, einfach diese Planungssicherheit zu haben. Und es ist, glaube ich, ein toller neuer Hauptsponsor, den wir gewonnen haben. Genauso finde ich es auch von Andy Sander klasse, dass er nahezu im gleichen Rahmen uns auch erhalten bleibt.
Mit Cosatec, ne?
Mit Cosatec. Nur ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt im Geld schwimmen. Also ihr habt ja auch mal was über TV-Gelder berichtet und da bekommen wir auch einen kleinen sechsstelligen Betrag mehr. Aber ja, wie sage ich es jetzt am besten, wenn du in den Supermarkt einkaufen gehst und ein Budget von 10 Euro zur Verfügung hast und am Ende aber 11 ausgibst, um die Familie ernährt zu bekommen, dann war dieser eine Euro extrem wichtig. Bildlich gesprochen für die Eintracht war dieser eine Euro wichtig, um entweder aufzusteigen oder die Klasse zu halten. Also war es genau richtig vielleicht, dass man den investiert hat. Aber das kannst du auch nur machen, wenn du ein paar Reserven hast. Und diesen Sommer war es dann einfach so, dass wir halt, wie gesagt, nur noch dieses Budget haben und eben nicht mehr diesen Euro on top draufpacken konnten. Und unser Eigenkapital ist, das hat ja auch Wolfram Benz auf der Infoveranstaltung für die Mitglieder mitgeteilt, ja, von einem mittleren Millionenbetrag. Wir sind jetzt bei null oder nahe bei null. Wir haben keine liquiden Mittel. Deswegen ist es unsere Aufgabe erstmal im sportlichen Bereich und da wieder den Übertrag zur Kaderstruktur wichtig, dass wir Werte generieren, dass wir auch mal jüngere Spieler mit längerfristigen Verträgen ausstatten, dass wir Transfererlöse erzielen müssen. Das ist für uns alternativlos. Wir müssen auch nächsten Sommer Transfererlöse generieren, so wie wir es jetzt mit Youssef gemacht haben. Und wir müssen auch einfach den Fördertopf der DFL mit den U23-Spielern noch besser bedienen. Also wir haben jetzt ein Drittel der Spielzeit schon von letztem Jahr in 4 Spielen mit den Jungs. Ich glaube, Max Marie hat jetzt jeder auch im Testspiel gesehen, dass der Junge auch kratzt. Also da haben wir schon viele talentierte Jungs, die uns dann wieder zusätzliche Einnahmen bescheren. Und das muss einfach der Weg sein, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen, unabhängig davon, dass es ebenso alternativlos ist, in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Weil du darfst bei aller Nachhaltigkeit, Mittel- bis Langfristigkeit nie vergessen, dass du kurzfristig auch Ergebnisse brauchst. Und am Ende, ja, muss der Klassenerhalt da stehen. Davon bin ich auch überzeugt. Im besten Fall ein Platz besser als letztes Jahr mit Platz 14, dass du vielleicht auch mal in die zweite Pokalrunde kommst, weil das auch wieder knapp 400.000 Euro sind. Und so läppert sich das Ganze. Und das ist der Weg, den wir ja in Zukunft gehen müssen. Und das ist das ist jetzt auch nicht mein heiliger Weg oder irgendwas, sondern das ist einfach der beste Weg für die Eintracht.
Muss man sich denn Sorgen machen wegen der Eigenkapitalgeschichte?
Nein, weil wir jetzt auch keine Harakiri-Sachen gemacht haben. Und eben dann auf so einen Transfer, auch wenn es schwer gefallen ist, einfach auch verzichtet haben. Weil wir sind schon ins maximal zu vertretbare Risiko gegangen. Das sind wir, ja. Aber wir haben keine verrückten Dinge getan, sondern wir haben uns an das Budget gehalten, was uns einfach zur Verfügung steht. Und ich bin auch davon überzeugt, auch wenn jetzt die ersten Spiele mit Sicherheit bei dem ein oder anderen Fan, und das kann ich zu 100% verstehen, auch noch Sorgen, Fragezeichen im Kopf sind, aber bin zu 100% überzeugt, dass diese Qualität ausreicht, um am Ende mindestens den Klassenerhalt zu feiern.
dass unser Recherchenetzwerk Sportwetten 24 hatte ja schon
das bekannte Recherchenetzwerk Sportwetten 24
schon das Aus von Daniel Scherning ins Spiel gebracht. Wie weit davon ist er denn entfernt?
Das ist gar kein Thema bei uns. Also Daniel genießt mein Vertrauen, genießt unser Vertrauen. Der Aufsichtsrat hat ihm auch nochmal in aller Deutlichkeit das Vertrauen ausgesprochen. Also ich glaube, dass es ja auch nicht von irgendwoher kommt oder dass es irgendwo Glück war, was wir letztes Jahr mit ihm gemeinsam erreicht haben. Und er ist ja jetzt nicht in den ersten 4 Spieltagen zu einem schlechteren Trainer geworden. Und ich bin auch genauso, wie er es damals geschafft hat, einen Turnaround hinzubekommen, bin ich es auch dieses Mal wieder zu 100% überzeugt, dass es uns mit ihm gelingt.
Beschäftigst du dich denn tatsächlich aber auch damit, wie man so mit wachsender Kritik umgeht? Ich meine, du kennst das Geschäft, also jetzt, ich meine jetzt nicht nur bezogen auf den Trainer, sondern auch auf dich als in deiner Funktion als Sportgeschäftsführer. Wenn man in so einer Abwärtsspirale ist, dann wird der Druck höher von außen. Hast du da Taktiken, damit umzugehen, oder beschäftigst du dich im Vorhinein mit sowas, wie du mit sowas umgehen würdest, wenn es denn soweit käme?
Ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn du mit der Fahne im Wind stehst, dass es auch mal unruhig werden kann. Aber ich glaube, dass man das auch mal ein Stück weit aushalten muss, auch nicht auf jede Kritik direkt reagieren muss. Gab ja zum Beispiel auch einen Kicker-Artikel, der jetzt auch mir dann in dem Fall nicht ganz wohlgesonnen war. Aber das ist, ja, das muss man aushalten können, weil am Ende kann ich hier auch erzählen, was ich will. Da kann ich hier ein Phrasenschwein hinstellen. Am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz, ob unsere Ideen greifen oder nicht. Und aber nochmal, ich bin davon überzeugt, dass die in der Zukunft greifen werden. Aber ja, dass ich jetzt irgendeinen besonderen Weg damit habe, umzugehen, klar hilft's natürlich, zu Hause eine Familie zu haben, eine Frau zu haben, 2 Kinder zu haben, meinen Hund zu haben, mit dem man auch mal abends dann mal zum Kopf frei bekommen, mal spazieren gehen kann. Das hilft natürlich auch in so Phasen, weil mich, glaube ich, das auch mitnimmt. Also da bin ich ja auch nur ein Mensch und habe ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein hier für die Eintracht. Also das auch in meiner Rolle als Geschäftsführer empfinde ich das als ganz, ganz hohes Verantwortungsbewusstsein. Und da nimmt mich auch so ein Spiel wie jetzt gegen den KSC, das nimmt mich auch 2 Tage mit. Also da denkst du dir, das machst eigentlich ein ordentliches Spiel, kannst danach dich auf einen Sonntagabend vielleicht mal in Harrys Weinbar setzen und einen Wein trinken und am Ende liegst du zu Hause auf der Couch, machst die Rollos runter und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ja, so nah liegen ja, oder so eng liegen ja Freude und Leid beieinander. Aber ja, so ist es nun mal im Fußball, aber 1-2 Tage habe ich schon gebraucht, aber dann ist auch wieder der volle Fokus da, nach vorne zu blicken, auch die Jungs wieder aufzurichten, auch mit Daniel wieder in die Gespräche zu gehen und volle Kapelle nach vorne jetzt Richtung Darmstadt.
Wärst du gerne nochmal auf Thorsten getroffen?
Ja, klar.
Das wäre nochmal ein schönes emotionales Wiedersehen gewesen. Jetzt hat Darmstadt genau diesen Effekt, neuer Trainer Florian Kohfeldt. Wie bewertest du solche Situationen? Hast du als Spieler wahrscheinlich auch schon mehrfach miterlebt.
Ja, war ja bei uns ähnlich, ne? Auch nach der Niederlage in Elversberg, die ja auch sang- und klanglos war. Also Jens Hertels letztes Spiel haben wir ja gewechselt.
Aber wobei, danach war aber noch nichts, ne? Da war Fitze 2 Spiele,
genau.
Düsseldorf und Hannover und dann kam.
Kannst du natürlich negativ sehen. Als Daniel kam, haben wir dann gewonnen. Also jetzt mal aus deren Sicht. Kannst du es aber auch so sehen, dass dann wir das Düsseldorf-Spiel zu Hause auch verloren haben. Also du musst es ja eh nehmen, wie es kommt. Klar, die Spielvorbereitung wird ein Stück weit eine andere sein, weil du einfach dich nicht zu 100% einstellen kannst auf das, was kommt. Gerade jetzt auch Thema Standards zum Beispiel. Kannst du natürlich mal angucken, wie hat das vielleicht in Eupen gemacht oder davor in Wolfsburg. Aber klar, schaust dir auch die letzten Spiele von Darmstadt an. Aber am Ende bin ich eh kein Freund davon, sich zu sehr am Gegner zu orientieren. Wir müssen gucken, dass wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bekommen. Und dann sind wir definitiv in der Lage, auch dort zu bestehen.
Ein Personal habe ich noch, Marco Johansson hat sich am Außenband verletzt. Du hast aber auch gesagt, bis Winter wird transfermäßig nichts passieren, heißt, die Sache müsst ihr jetzt aus Bordmitteln lösen.
Ja, also nochmal, wir haben Justin Duda noch, wir haben Leon Herdes noch und es ist jetzt auch eine Verletzung, die jetzt keine 2 Monate dauert.
Okay.
Also Marco ist auch ein harter Hund, der wird sich da irgendwann ein Tape um den Fuß machen und
Spritze rein und gut ist.
Spritze, das weiß ich jetzt nicht, aber wird sich ein Tape drum machen und dann, ja, mal eine Schmerztablette und dann Abfahrt.
Schließt du aus, dass du jemals Thorsten Lieberknecht zurück zur Eintracht holen wirst? Gute Abschlussfrage, oder?
Das ist hier der normale emotionale Reflex im Braunschweig. Das müsst
du weißt doch, du kannst die Uhr danach stellen, was passiert, wenn der irgendwo entlassen wird oder zurücktritt.
Im Profifußball kannst du nie etwas ausschließen, aber in der Kurzfristigkeit ja.
Das ist eine schlaue Antwort.
Ja, verdammt, dass wir nie auf sowas kommen.
Ne? Hätte ich mir nicht zugetraut.
Ja, nee, wir haben noch nie uns gegenseitig eine schlaue Antwort gegeben.
Das ist unser Problem hier.
Das ist hier das Problem.
Deshalb
laden wir immer Gäste ein, damit wir vielleicht auch was lernen können. Ja.
Ja. Umso froher, dass du da bist und ich wäre durch.
Ja, wir haben jetzt natürlich die User-Fragen hier nebenbei beantwortet. Ich hoffe, das wird uns nachgesehen, aber ich glaube, da war eine ganze Menge dabei.
Genau.
Was wir eingesammelt hatten in diesem Sinne.
Dankeschön, dass du da warst,
Vielen
dass
Dank.
Du dir die Zeit genommen hast, auch für die Ehrlichkeit und für die Einblicke. Das war auch sehr besonders, fand ich.
Ja.
Hört man nicht so selten.
Hört man nicht so selten.
Hört man nicht so oft.
Siehst du, mach Feierabend.
48 Mann. Minuten durch, hier geht nichts mehr in der Birne.
Mach zu jetzt.
Ciao, macht's gut. Bis demnächst mal wieder. Danke, Benni.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.